Vinyl und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vinyl und Wein. Mein Name ist Boris Rogosch und ich freue mich ganz besonders auf unseren Gast Sascha, den Sänger und Entertainer, der nicht nur viel Ahnung von Musik hat, sondern auch von Wein. Und das wollen wir gleich mal hören, denn unser Sommelier Jonas Hauke hat Weine dabei aus Italien, Spanien, Portugal und Österreich. Sascha selbst hat uns Musik mitgebracht von Prince, David Bowie, Coldplay, den Gorillas, von Dick Brave und auch noch von Bruno Mars. Wie er denn sozialisiert wurde auf musikalische Art und Weise, den Einstieg ins Popgeschäft geschafft hat und was bei ihm so demnächst anliegt, das hören wir jetzt. Viel Spaß mit Sascha bei Vinyl und Wein. Aber vorher kommt noch ein bisschen Werbung. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Wer schon mal im Stammhaus von Feinkost Käfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller beeindruckt mit auserlesenen Weinen und Spirituosen, darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den Feinkostkäfer Online-Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Online-Shop direkt zu euch nach Hause kommen lassen. Also viel Spaß beim Entdecken der Käfergenusswelt unter www.feinkost-käfer.de. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Und jetzt geht's los mit Sascha.
Yeah. Herzlich willkommen, Sascha.
Das vielen Dank.
Wippend und die Nase schon im Glas. So ist ja. Das hier. Ne? Also herzlich willkommen bei so Vinyl viel. Und Wein. Musik hört man, magst du. Und dem Wein bist du auch nicht abgeneigt. Hörte man.
Ja, sagt man, ne? Hat schon die Runde gemacht. Ich komme ja aus Soest. Aus Soest, aus einer kleinen Stadt in Westfalen. Und Soest war mal berüchtigt dafür, dass Soest die Stadt mit dem zweithöchsten Bier-pro-Kopf-Konsum in ganz Deutschland war. So, das spricht jetzt nicht gerade für Wein.
Bist du deshalb weg?
Deshalb bin ich unter anderem, nein, das war wegen der Allerheiligen-Kirmes. Und deshalb wurde da sehr viel Bier, aber vor allen Dingen Bier konsumiert. Und das haben wir als Jugendlicher, war das so der Einstieg. Und da habe ich aber auch damals schon immer gedacht, so, boah, davon kann man ja auch gar nicht so viel trinken. Und da ist Wein immer, und irgendwann bin ich dann auch aus der Tetrapack-Zeit so rausgekommen und hatte tatsächlich meinen ersten anständigen Wein, habe ich getrunken, auf einer Promoreise in Österreich. Da hat mir damals der österreichische Chef von der Warner, hat mir ein schönes Fläschchen Shiraz kredenzt. So mit Dekantieren und so. Und dann habe ich wirklich an diesem Ding, an diesem Humpen, habe ich bestimmt eine halbe Stunde lang nur gerochen. Ich habe mich gar nicht getraut, das zu trinken, weil ich das so lecker fand. Das hat schon übers Riechen schon gereicht. Das war so toll. Ich weiß auch noch, was war. Das war, glaube ich, das war ein Wolf Blass Black Label. Der war damals ganz angesagt und war noch nicht so überreizt damals, sondern aber ganz neu. Und da habe ich gedacht so, okay, da haben sich bei mir so die gesamten Gedankenströme in Richtung vernünftigen Wein geöffnet.
Du hast gesagt, dabei bleibe ich.
Ja, und dann hat mir noch ein Freund gesagt, irgendwann mal habe ich mit dem Film gedreht auf Ibiza und wir hatten so ein ganzes Hotel für uns, weil wir im Winter gedreht haben. Und da hatten wir so ein Standard Rioja, den ich auch kannte, so Campo Viejo, irgend so ein Standard Rioja, den man halt so im Supermarkt kaufen kann und so, ne? Dann nicht, nicht großes, aber auch jetzt keinen Mist oder so, ne? Und dann hat er sich aber immer eine extra Flasche Rotwein bestellt, der Produzent. Und dann bin ich irgendwann mal hin und sag, oh, der feine Herr Produzent, ja, der muss eine extra Flasche und so, ne? Und da hat er mich, hat er gesagt, Sascha, setz dich, ich schenke dir ein Glas ein, du trinkst das jetzt und dann sage ich dir was dazu. Ich habe zwei Sachen in meinem Leben, der ist schon ein bisschen älter als ich, ja, und sagte, ich habe zwei Sachen in meinem Leben mir vorgenommen. Ich versuche, eine arschlochfreie Zone um mich herum zu schaffen. Schön. Und ich werde, wenn ich es nicht muss, keinen Scheißwein mehr trinken. Und da habe ich gedacht, yes.
Nee, das ist eigentlich nochmal schön. Herzlich willkommen nochmal. Arschlochfrei, also
ja, ich habe ein gutes Gefühl.
Gute Weine haben wir. Aber wir wollen auch ein bisschen trinken. Ne? Wir wollen uns die nicht nur angucken und näseln. Oder wolltest du es wie bei dem Shiraz machen? Erstmal ganz lange.
Nö, das, nee? Was haben wir denn da?
Also wir starten.
Ach so, Jonas. Ist,
ja, ich bin auch da.
Entschuldigung, nee, wir müssen ja hier ein bisschen beim Line-Up bleiben.
Eben erzählt, das war, glaube ich, aus einer Aufnahme aus deiner Autobiografie, glaube ich. Ne? Und ich glaube, da gibt es noch ein anderes Kapitel, wo du erzähltest, wie du in den Anfängen mit deiner jetzigen Frau am Gardasee saßt und auf einer schönen Terrasse saßt und da den Abend genossen habt. Und ich dachte mir, wir starten mit was Prickelndem in den Abend und dann bleiben wir auch in Italien, auch am Gardasee beziehungsweise im Franciacorta. Das ist ja eine Anbauregion für Schaumwein, die zwar doch eine große Präsenz genießt, aber aufgrund dieser sehr kleinen Größe von knapp 2.500 Hektar, die auch nicht mehr größer werden kann, leider. Und dann saufen die Italienerinnen und Italiener davon knapp 75% selber schon im eigenen Land. Das heißt, das, was in den Export geht, ist oft gar nicht mehr so gut. Und jetzt sind Boris und ich
haben wir schon probiert?
Große, ja, schon, ach, ich schon, aber ja, auch. Ja. Aber trinkt ruhig, trinkt, wenn ich erzähle. Sind wir beides große Franciacorta-Liebhaber. Und das ist jetzt ein kleiner Betrieb, Mirabella heißen die, ein familiengeführter Betrieb, mit einem Franciacorta Brüt Sartène. Und Sartène ist hier nochmal eine Machweise, eine ganz besondere, die gibt es noch gar nicht so lange, seit Ende des 1990er Jahre. Ausschließlich Weißweinrebsorten, also Chardonnay und Pinot Bianco und immer ein bisschen weniger Bar, also knapp ein Bar weniger Druck, das heißt immer so ein bisschen gefälliger, feiner. Und so ein bisschen weniger im Alkohol. Und da finde ich das immer, das ist ein super, unglaublich geiler Start, weil du hast diese unglaubliche Frische, aber du hast auch diese Cremigkeit hinten raus.
Den werde ich meiner Frau mal mitbringen, weil die mag eigentlich keinen Prosecco im klassischen Sinne. Ja, sondern trinkt eigentlich, hört sich jetzt natürlich auch wieder die feine Dame an.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade reingrätschen.
Ja. Oder so. Und das könnte ihr aber gefallen, weil das ist... das ist frischer und was ich gut finde, weniger Kohlensäure. Das ist, genau. Der ist ne, wie so ein, wie sagt man noch, feinperlig.
Feinperlig,
genau. Traditionelles Verfahren.
Ganz traditionelles Verfahren, genau, wird genau gearbeitet, wie halt auch in der Champagne, also eine zweifache Flaschengärung. Ah. Und das ist jetzt 2020er Jahrgang, liegt also auch 3 Jahre, in dem Fall 23 Jahre steht auf der Hefe und da sind wir fast schon beim Doppelten von dem, was ein Champagner müsste, damit er sich so nennen darf. Und da bin ich nur das Thema Prosecco, ist halt auch, das ist Prosecco und Franciacorta, das sind halt genauso die Gegensätze in Italien, ne? Prosecco in der Regel süß, nicht so wirklich charmant und gut gemacht und das ist, finde ich, was, das mussten wir auch extra aus Italien importieren, das kannst du in Deutschland nämlich nur irgendwie in einem Wein, bei einer Weinhandlung in Köln kaufen, die das aber in der Regel auch gar nicht vorrätig haben und es dann selber ranschaffen müssen. Ja. Finde ich unglaublich cool. Ist mal eine schöne schön. Alternative zu halt, wenn man sagt, so ein Champagner vielleicht eher nochmal, kann man das, glaube ich, gut machen.
Kommt gleich, alles, was ich gut finde, kommt in meine App.
Super. Sehr gut.
Schöner Start, Jonas.
Vielen Dank.
Schöner Start, Sascha, was die Musik angeht. Passt das denn zusammen, Prince und Schaumwein? Was würdet ihr sagen?
Ich finde schon, ne? Also ich sehe Partys mit mit Schaumwein aus Bauchnabeln und so. Nein, man könnte Prince schlechten Wein zuordnen, aber ich finde Champagner oder Schaumwein oder so, das ist schon eher, weil der wirft Bläschen und so, da ist immer ein bisschen bunt, da ist irgendwie, da ist viel los im Ohr und so. Und deshalb finde ich, passt das zu dem Prickeln auf dem Gaumen. Prince ist ja einer meiner absoluten Top- und Lieblingskünstler und so neben Elvis Presley. Und als ich das erste Mal Prince gehört habe, war das so wie eine, also das hat mich so umgehauen wie dann lange nichts mehr, was dann danach kam. Also natürlich war auch Michael Jackson top, aber das war für mich das erste Mal Prince, Purple Rain oder was auch immer, die erste Platte, die ich dann auf dem Plattenspieler, ich bin umgeflogen. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich erst so nach und nach damals noch ohne Social Media, ohne Internet, da musste man sich Zeitschriften kaufen, um was zu erfahren über die Künstler. Da musste man beim Freund, der Satellitenfernsehen schon hatte, da konnte man MTV gucken und so. Das gab's ja alles damals nicht, ne? Da 3 Programme und fertig. Und dann musste man, wie kriegt man, wie kommt man an Informationen? Na klar, stand auch mal was in der Bravo. Und dann habe ich, der spielt alles selber, der macht die, der nimmt die Sachen selber auf, der hat Paisley Park, der hat so, ne, ein ganzes Netzwerk an Musikern, die er, auf die er zugreifen kann, die in die besten sind der Welt. Also einfach nur für mich ganz großartiges Genie.
Ja. Und als dieses Album erschien, sein Debütalbum, warst du 7.
Ja, da kannte ich ihn noch nicht.
Da kannst du ihn noch nicht.
Ich bin so erst so mit 12, 13 dazugekommen, als Purple Rain rauskam. Und da habe ich das dann bei einem meiner Halbbrüder, also sozusagen Halbbrüder, der hatte das. Der hatte Whitney Houston und Prince. Und der hatte Purple Rain. Und da habe ich das erstmal Purple Rain. Da auf der Platte war allerdings When Doves Cry mein Lieblingssong. Den habe ich so 200 Mal hintereinander gehört. Zum dann, Leidwesen
und dann nicht mehr,
der Freundin dann meines Vaters, so, ne, die dann natürlich irgendwann auch mal so, können wir vielleicht auch mal
was anderes.
Einmal Katharina Valente.
Apropos Katharina Valente, weißt du denn noch, was deine erste Platte war, die du dir gekauft hast?
Ja. Das ja. weiß ich noch. Die erste Platte, die ich selbstständig auf den Plattenspieler gelegt habe, um zu meiner Ehrenrettung. Die erste, die ich selbstständig, die war aus dem Plattenschrank meiner Eltern. Das war Elvis 32 Hits Forever. Das war A Return to Sender, war mein Lieblingssong. Und weil ich das so Cowboy-mäßig fand und so, und ich fand Winnetou toll und deshalb habe ich da so, ne, immer so getan, als wäre ich so im Lagerfeuer und so. Und das war Return to Sender. Und die erste Platte, die Single, die ich mir selber gekauft habe, allerdings von dem Geld von meiner Oma, also die mir das geliehen hat, weil ich es nie zurückzahlen musste, war nach einer Hitparadensendung Nachts, wenn alles schläft von Howard Carpendale. Das war ja ein bisschen der
ja.
deutsche Elvis. Also nicht ganz deutsche Elvis, also so ein...
Lass mal noch einen Schluck trinken.
Ja, ich glaube auch, das muss man sich, den Gedanken muss man sich
bis Südafrika übrigens kommt ja auch ganz gut rein her, nicht?
Ja, auf jeden Fall. Und das
wo wir von, der, das wo wir bei Howie sind. Howie.
Nee, ich bin, er weiß das auch und ich war wirklich, ich war so 4,5 und fand den...
4,5?
Ja.
Und da hast du die 5 Mark oder wie viel das waren?
4,50 Mark brauchte ich und habe 5 Mark von meiner Oma bekommen, damals noch in Münzenform, ein Heiermann, wie man bei uns sagte, und bin dann losgegangen und damals, überleg mal, ich finde, mein Sohn ist 4,5, den würde ich jetzt nicht alleine über die Straße schicken in Hagen, um dann meine Oma zu Elektroschmidt oder was es damals gab, um dann in die Fußgängerzone sich da die Platte, also das war schon abenteuerlich, aber nö, das war damals völlig normal und außerdem war ich auch ganz stolz, bin dann selber mit den 5 Mark los, hab die Single gesucht und hab zum ersten Mal in so einem Plattenladen dann halt nach einem Song gesucht, ne, nach der Single. Also es war schon spannend. Und dann war es halt nachts, wenn alles schläft. Und das habe ich dann auch wieder sehr lange in Schleifen gehört. Meine Oma irgendwann sagte, jetzt möchte ich wieder Peter Alexander. Wieder
meine erste Platte, die ich wirklich geliebt habe, Langspielplatte, das war David Bowie.
Ja,
Young Americans.
Guck mal, David Bowie hat in meinem Leben bis zu einem ganz bestimmten, bis ich über 20 war, lange über 20, und da war ja David Bowie, also ich habe den natürlich mitbekommen, ich habe so die Zeit mit die 80er mitbekommen, wusste aber nichts von Ziggy Stardust und so, das hat ne, sich zu der Zeit noch nicht erschlossen, weil eben die Informationen auch noch nicht da waren. Und dann habe ich erst so später, so Mitte 90er, fing erst David Bowie bei mir an zu wirken.
Mitte 90er,
und das hatte den Grund, weil ich damals in meiner Band Junkfood angefangen habe, Grunge zu machen. Und die Grunge-Musiker hatten dann so ein paar Vorbilder jetzt außerhalb der Grunge-Musik, also nicht Nirvana oder Chili Peppers oder Pearl Jam, sondern die diese Bands als Vorbilder angegeben haben. Das war dann von Queen über David Bowie eben hin zu Led Zeppelin und Frank Zappa und so. Und da bin ich erst auf diese ganzen alten Recken gekommen. Das kam echt sehr spät, aber es war schön, es passte. In Mitte 90er, da passte das super rein und da habe ich mir diese ganze Flut von Informationen irgendwie so nachgeholt. Und das war geil, weil die anderen kannten das schon. Für mich war es neu und konnte es neu für mich entdecken. Und das ist ja das Schöne überhaupt an Musik, finde ich, dass immer mehr auch junge Menschen jetzt, wenn ich so mit meinem Sohn zum Beispiel, der ist 4, 5, der findet auch moderne Sachen gut, aber eben halt auch Nirvana oder Rolling Stones.
Cool, ja.
Ne, das will er auch hören und so und das freut mich dann einfach. Und
wie cool ist das? Wie viel kannst du entdecken, wenn da so ein Künstlerband irgendwie 18, 20 Alben gemacht hat?
Ja,
ne? Da hast oder? Du ja, muss nicht warten, bis was Neues kommt. Du hast ja Bowie auch dabei. Wollen wir da ein bisschen zu Bowie tanzen?
Ja, ich habe mit China Girl ausgesucht, weil das fand ich damals cool. so ein bisschen... So merkwürdig. David Bowie hat ja eh eine ganz eigene Songwriting etabliert. Also das ist ja nicht, bei ihm ist ja nicht immer alles so Standard. Und in den 80ern war es, glaube ich, so Standard wie noch nie bei ihm und auch nie wieder. Also ne, so von wegen, wir machen mal Strophe und Refrain. Und das ist aber bei ihm dann auch nie gleich und so. Ne? Ja, ist immer Abwechslung und so. Und das hat einem, und trotzdem war es so hittig und huckig, dass einen so mit reingezogen hat. Und man hat aber gemerkt, nee, das ist jetzt anders als da vorher. Und das ist nicht so nur pures, ich singe jetzt mit oder gröle jetzt mit, sondern das hat immer irgendwie auch extrem viele Köpfchen gehabt, fand ich. Und trotzdem gelebt. Und deshalb, China Girl war immer für mich so, oh, da war auch das Video damals und so. Ne? Und dann, geheimnisvoll. Und so.
Aber das Album hat natürlich auch mit seinen Hits drauf, also China Girl, Let's Dance und Modern Love, ja auch nochmal eine ganz andere Klientel für ihn erreicht. Ne? War dann schon ein bisschen poppiger. Und was ich spannend fand, ich glaube, es ist ja von Nile Rodgers produziert und er sagte, es war so ein bisschen die Fortsetzung, und deshalb fand ich das auch sehr spannend, des Young Americans Albums. Mhm. Also so ein bisschen die Übersetzung war natürlich 9 Jahre später. Und dann eine ganz andere Musik. Das einige war soulig und hier sind wir schon ein bisschen danziger, Disco-danziger.
Ja, danzig und aber trotzdem ein bisschen düster dabei. Ja. Also ne, so, also ich fand's gut, weil in den 80ern, und ich muss sagen, sein Auftritt da, ne? Wenn man dann, natürlich hat man damals dann schon auch mal Fotos gesehen, wie er früher aussah, und mir hat das gut gefallen in den 80ern. Der Popper-Look. Das habe ich versucht zu imitieren, ist mir nie gelungen, aber mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln und den Läden, die es in Soest gab. Also ich dann irgendwie los und dachte natürlich auch in der Mangelung an Kohle, musste ich mir dann irgendwie selber verdienen und habe dann gesagt, so, ich will so ein bisschen so ähnlich und so, will so Popper-mäßig und so. Und dann bin ich zu C&A gegangen und habe eine Kombi für 35 Mark oder so, gab es eine Kombi, da war das Hemd, die passende Krawatte, also alles in einem Ton, das Hemd, die passende Krawatte, die Buntfaltenhose und die grauen Schuhe, die waren auch dabei.
Für 35 Mark?
Vielleicht waren es auch 50 Mark, aber es war alles an einem Bügel. So, man wusste gar nicht mehr groß rum.
Alles da.
Einmal von Rodeo oder so.
Dann ich und gleich auf dem Dancefloor. Ja, geht ab.
Den Vino dazu mag ich auch gerne.
Ja, wir haben ja
immer so ausgesucht, Jonas.
Ey, cool, vielen Dank. Jetzt ist mir so ein bisschen bei der Weinauswahl natürlich jetzt.
Den kenne ich.
War so ein bisschen, ich war mir nicht sicher, ob du schon kennst. Ich habe nur gelesen und gehört, dass du mit dem Thema Sauvignon Blanc eigentlich ganz gut fährst. Mhm. Und ich tue mich sehr, sehr oft sehr, sehr schwer mit einer bestimmten Herkunft beim Sauvignon Blanc. Das ist oft Neuseeland, weil es mir oft zu aromatisch ist, für mich persönlich.
Findest du nicht auch manchmal ein bisschen zu bissig auch?
Ja, es ist, also die Säure ist so, nicht ganz stimmig.
Ich sage jetzt den Namen nicht, aber einer der bekanntesten, aber der dann vor 10 Jahren dann irgendwie rausgegangen ist, der aus den Wolken kam.
Genau.
Du meinst das Model unter den Weißweinen?
Unter den Sauvignon Blanc. Das glaube ich. Wolkenbucht.
Den habe ich dann irgendwann mal zum ersten, und da war der noch irgendwie, habe ich das Gefühl zumindest anders. Ja, da war der noch ein bisschen cremiger und so. Und die letzten, die ich jetzt aber davon dann immer mal, die sind jetzt in jedem Restaurant eigentlich irgendwie so. Und dann dachte ich so, nee, der macht hier hinten am Gaumen.
Dicht.
Hinten.
Ja,
das dann ist beißt der so zu. Und das finde ich irgendwie.
Du sagst auch so cremig, ne?
Ja, wenn so buttrig oder so,
buttrig-cremig. Wir haben, das sind nämlich jedes Mal im Podcast hier,
buttrig-cremig. Ich habe mal so einen sensationellen, ist aber schon ewig her, sensationellen Veltliner getrunken. Das erste Mal, dass ich Veltliner getrunken habe, gedacht, was soll ich denn damit? Das ist doch, als wenn man Silvaner lange nicht getrunken hat, so, ne? Bis die neuen Winzer kamen, die es ein bisschen, entstaubt haben, so. Und so ein Veltliner, und dann habe ich den, und ich dachte, ich dreh durch. Hm. Ich dachte, ich dreh durch. Der geht vorne, macht der einen Riesenalarm und dann geht er so einfach super weich hin und runter, ohne Störung, ohne Dings, sondern nur wie eben wie Karamell, wie Butter, einfach so ein bisschen so.
So. Ja, das hast du
Trinkfluss.
Auch, also, zum Beispiel über besagtes neuseeländisches Sauvignon Wein gibt das für Sprachen, da war es dasselbe. Der Winzer, der es damals gegründet hat, hat die ersten 4-5 Jahre gemacht und die waren echt gut und hat es dann ja an dieses etwas bekanntere große Mode-Industriehaus verkauft und daraufhin haben sie alles geändert. Er ist raus, er hat ein neues Wein gegründet und das ist echt stark, das heißt Grey Wacke. Mhm. Und das ist, das kannst du echt gut saufen, weil du hast ein bisschen mehr die Textur, du hast ab und an mal Ausbau im Holz, es ist alles ein bisschen smoother und strukturiert. Ja. Und bei Themet ist es jetzt, ist für mich immer so ein bisschen Sauvignon Benchmark in Europa und gerade natürlich in der Südsteiermark. Kalk und Kreide 22 von Muschelkalk und Kreideböden. Super mineralisch, sehr straff, sehr kompakt. Am Gaumen ist es sehr, sehr stimmig. Du hast immer in der Nase ein bisschen dieses grasig, heuige, du hast diese leichte gelbe Frucht und hinten dann halt die Säure, die halt so einen richtigen Punch rausgibt. Es zieht richtig, es triggert so komplett eigentlich alles am Gaumen und du hast dieses ultimativ belebende Gefühl und hat auch so ein bisschen auf Bowie dann bezogen, so ein bisschen dieses Tänzelnde. Ne? Es ist halt so ein bisschen poppig. Wenn wir jetzt sagen, wir saufen Wein, bevor wir in den Club gehen, dann würde ich, glaube ich, sowas einem schweren Barolo, glaube ich, vorziehen. Finde ich immer schön.
Ja,
ja, ja, so ein bisschen Tänzeln, ne? So
ja,
ein bisschen.
Ja, Tänzeln, der tänzelt.
So der Punch ist halt da. Ja. So. Ja gut, schade, da kennst du natürlich doof gelaufen. Aber
wieso ist so?
Aber ist ja trotzdem schön. Das finde ich halt immer mal Sauvignon Blanc, aber halt anders gedacht. Und ich glaube, viele haben es immer noch nicht so groß auf dem Schirm. Und
Hat der Fass gesehen oder?
Das sieht, meine ich, alles mal kurz ein Holz zwischendurch, wobei der Ausbau hier nicht auf dem Fass bezogen ist. Ne? Also Themen sind da relativ intuitiv, sag ich mal, in der Herangehensweise, aber in der Regel sieht das einmal alles Holz, dass es so ein bisschen mehr in diese Länge, in diese Charakteristik reingeht. Das
ich hatte
schon
da ja lange ein Problem mit. Also bei Chardonnays zum Beispiel, wenn die zu lange im Holz Eichenfass
waren. Gibt's ja auch so, Holz,
dann krieg ich den.
Aber da sind aber auch einige wirklich böse drin gewesen.
Aber mittlerweile, auch da wieder, da habe ich da jetzt, man muss ja immer wieder neu auch probieren. Man kann ja nicht sagen, nee, Chardonnay trinke ich nicht so, aber ich hatte eine Zeit lang, habe ich es echt verwehrt, weil ich immer wieder den gleichen Effekt hatte und dachte, nee, das ist nicht meins.
Also es geht aber halt beides, ne? Ich glaube, Chardonnay ist halt einfach super verpönt, so aus diesem ABC aus den USA damals 2000er, Anything but Chardonnay. Wenn du halt alles in neue amerikanische Eiche reinpfefferst und das da 18 Monate liegen, das ist halt nur Karamell, Butter und Toffifee. Und du kannst ja in einem Holz auch ausbauen und gerade die Winzerinnen und Winzer, die das gut beherrschen und da gibt's ja im Burgund auch einige von, auch in Deutschland, so Knewitz und wie sie alle heißen, die können das, Rings macht das großartig, die können das ja schon so, dass du das Holz so einsetzt, dass du den Grundgedanken Holz hast, also ich gehe der Säure so ein bisschen entgegen und sorge so ein bisschen für Länge und ein bisschen mehr Struktur, aber ich habe nicht das Holzaroma und den Geschmack.
Mhm. So. Ich meine, du kannst diese ganzen Aromen ja kaufen, ne? Wie so Bausätze. Ich möchte gern so ein bisschen mehr Holz, smoky und dann packst du das Zeug da rein, oder, Jonas?
Ja, du darfst ja sogar in Deutschland auch noch mit Chips arbeiten. Das ist ja das große Problem, ne? Also das ist ja diese Oak-Chips. Das war in Australien, war das sehr, sehr viel früher. In Deutschland ist das teilweise immer noch erlaubt. Die Mengen sind immer das Thema, weil das EU-Agrarrecht ist sehr freundlich für im Grunde die Winzerinnen und Winzer und für die ganzen Bauern. Du musst immer mal überlegen, wenn ich einen Wein im Supermarkt kaufe, der irgendwie 2,99 kostet und der schmeckt nach Holz, der, also es kann ja einfach mathematisch gar nicht funktionieren, dass dem Holz war. Ein bisschen schade, ne? Aber schön, dass er dir schmeckt. Freut mich sehr.
Ja.
So eine Sauvignon-Statistik, wo ich sage, und du hast halt 13 Alkohol, ne? Das heißt, du hast halt auch diese Textur. Es ist halt eben nicht so blass und dezent, sondern das hat schon eine Meinung.
Hat eine Meinung? Haben wir eine Meinung zur nächsten Musik? Wir müssen ein bisschen Speed machen heute. Ich sagte das eben schon. Aber du hast so viel mitgebracht. Du hast eine bewegte Jugend gehabt. Musikalisch. Ne, ich meine,
von Howard Carpendale zu dem, was jetzt kommt, würde man jetzt nicht direkt hintereinander vermuten oder im gleichen Regal, aber ich bin ja generell so aufgewachsen, der Plattenschrank meiner Eltern war extrem durchmischt und das war meine Sozialisierung. Meine musikalische Sozialisierung fand statt über, wie du vorhin schon gesagt hast, Frank Sinatra, Tom Jones, aber eben auch Julio Iglesias, Katharina Valente, Glenn Miller Orchestra und so. Also ich hatte wirklich ABBA, Beatles, Elvis, also es war und Soul Music, Compilations und was, also für mich war immer alles offen. Und guter alter Schlager auch, finde ich ja gut. Also ich kenne ganz viele Schlager. Wundert sich mein Schwiegervater, wundert sich immer. Der wundert sich mal, wie viel, ich wundere mich selber manchmal, wie viel ich davon noch mitsingen kann. Das hat damit zu tun, weil meine Mutter, damals gab es bei uns den Radiosender WDR 4, das war der Schlagersender.
Ja.
Schlagersender, und zwischendurch war immer Wolfgang Sauer und hat nochmal, der blinde Pianist, hat nochmal irgendwie zwischendurch immer nochmal Medley aus den letzten 4 oder 5 Songs gemacht. Das heißt, das wurde richtig in die Rübe eingezimmert. Und da waren aber noch die, das waren die gute alte Schlagersachen. Ne? Das war nicht nur 7 Fässer Wein und so, was ich auch toll fand, aber es war vor allen Dingen auch so Katharina Valente, ganz Paris träumt von der Liebe und so, das sind die schönen Sachen so. Und damit bin ich irgendwie auch aufgewachsen, und mein Schwiegervater wundert sich immer, dass ich das alles noch mitsingen kann.
Ja. Bist du denn auch ein romantischer Typ?
Ich würde sagen, ja.
Ja.
Ich war sehr romantisch.
War.
Nein, so ist es geblieben.
Aber jetzt mal zu meiner nächsten Nummer.
Ja, das ist auch romantisch.
Jetzt ein bisschen, ja, das ist auch romantisch. Da muss man allerdings in der richtigen Stimmung sein. Und das war in meiner Zeit, als ich selber eine Grunge-Band gegründet habe, die hieß Junk Food. Und bevor die Band das erste Mal im Proberaum war, habe ich im Krankenhaus gelegen. Und der damalige Gitarrist, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich mal dann irgendwann zum Vorsingen komme im Proberaum in Dortmund. Und ich lag im Krankenhaus, und da hat er mir ein Tape vorbeigebracht, eine Kassette mit Songs, von denen er glaubte, dass das die Richtung wäre, mit der wir gehen könnten. Mhm. So, und dann habe ich das im Krankenhausbett auf meinem Walkman gehört. Und da waren auch diese Band dabei. Und das hat mich so geflasht, dass ich gedacht habe, okay, das ist eine dieser Bands. In diese Richtung möchte ich gerne, dass unsere Musik Junkfood auch gehen kann. Da war unter anderem Extreme drauf, da war Nirvana drauf. Aber gerade diese Band hat mich extrem angefixt. So, weil das war ein Sound, den kannte ich vorher nicht. Die haben zwar vorher schon Platten gemacht, aber wie gesagt, ich komme aus Soest. Da war jetzt nicht unbedingt, ne, da waren wir nicht immer die Ersten, die am musikalischen Tropf gehängt wurden, sondern das wurde dann kam immer so 2, 3, 5 Jahre später. Und so eben auch diese Band Red Hot Chili Peppers, eine bis heute meiner absoluten Lieblingsbands. Und ich hatte auch schon das große Vergnügen, sie kennenlernen zu dürfen, weil wir beide mal bei Warner unter Vertrag waren. Und ich auf dem legendären Kaufhaus Saturn-Konzert oben auf dem Dach dabei sein konnte, und aber mit den Jungs am Abend vorher essen war.
Da habe ich
Anthony Kiedis kennengelernt und habe mir von ihm die besten Surf-Tipps weltweit abgeholt. Insofern jetzt Red Hot Chili Peppers mit Give It Away.
Vom Album Blood Sugar Sex Magic.
Schon, warum ich schmatze? Den nächsten Schluck.
Ja. Genauso wie die Musikauswahl ein bisschen ausführlicher ist, haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Wein mitgebracht. Ich habe das ja mir zu Herzen genommen, dass du sagst, gut, Schale und die Holz, ich kann das verstehen, dass das was ist, was man nicht mag, wenn es nicht eingesetzt ist. Ich bin jetzt mal den Zwischenweg gegangen. Und zwar haben wir Chenin Blanc als Rebsorte aus Frankreich, Norden, an der Loire. Ziehst ja von Nantes dann quasi ins Landesinnere, und du hast als weiße Rebsorte überwiegend den Chenin Blanc an der Loire. Allerdings im Vergleich dann vielleicht zum südafrikanischen Pendant, wo es oft ein bisschen fülliger und voluminöser ist, hat man es an der Loire dann doch so ein bisschen kühler. Und das ist jetzt aus einer kleinen Parzelle namens Brézé im Saumur. Das ist eigentlich so der Mittelzentralbereich des Loire-Tals. von Arnaud Lambert, ein unglaublich toller, biodynamischer Winzer und eben einer, der so das Händchen sehr gut versteht, wie man Holz einsetzt. Und das ist Chenin-Blanc, das hat schon so ein bisschen mehr dieses Warme, ein bisschen opulenter, ein bisschen mehr in diese Cremigkeit rein, aber es ist in der Nase super frisch, du hast eben nicht voll so dieses reife, buttrig, oft schon karamellige, sondern du hast, finde ich, so was richtig Florales, so ein bisschen diese Butterblume, dieses ganz frische, grasig, wiesige. Und hinten raus hast du halt die Länge. Aber immer mit einer Frische begleitet. Ist was, was mich momentan unglaublich glücklich macht.
Also der ist wirklich toll. Wirklich toll. Weil genau das, was du sagst, vorne, also riecht wenig.
Ja.
Hat wenig.
Super dezent, ne?
Super ganz, dezent, ganz fein. Ganz ruhig. Bisschen so, klar, ein bisschen Zitrus hier und da, Vanille, schmeckt, riecht ein bisschen. Und vorne, schöne kleine Mini-Explosion, aber eben frisch. Vorne,
ach, der Zunge,
ja, genau. Bam. Vorne, so ein kleines, ja, so ein kleines bisschen mit dem Hammer, genau, ja. Dartwurf, genau. Und hinten aber schön easy runter.
Ja.
Ist gut. Und das ist jetzt zum Beispiel nicht, ich hätte jetzt nicht auf Fass oder Holz irgendwas.
Ja, und getippt. Das ist es, ne? Also, wie ich sag, das ist es halt, ich glaube, es ist halt auch, dass einfach viele das Holz so unglaublich plakativ einsetzen, so auf die Fresse und boah, das muss drücken.
Man merkt es nur hinten, ganz, ganz hinten und im Hals merkt man ein bisschen, wenn man zwei Schlücke genommen hat, dann merkt man es hinten, dann ist so ein ganz...
Dieser Kontrastprogramm, ne? Vorne auf der Zungenspitze hast du Vollsäure und hinten ist es dann ganz weich. Und dieser Weg runter, da merkst du, finde ich, das hat schon Holz gesehen. Die Säure ist halt sehr, das ist ja dieser biologische Säureabbau, Umwandlung von Apfel in Milchsäure. Und das merkst du, diese schöne Bekömmlichkeit.
Lernt man noch was.
Ja.
Apfel, Milchsäure.
Malolaktische Gärung.
Malolaktische Gärung, wer kennt's nicht?
Auch bizarr genannt.
Du hast eben gerade Junkfood gesagt.
Ja.
Gibt's da eigentlich noch irgendwelche Tonbelege?
Ja, die gibt's.
Und oder sind die unter Verschluss?
Ja, das ist so ein bisschen, das war ja noch so eine Zeit, wo so gerade so CDs anfingen und dann haben wir immer Wettbewerbe gewonnen. Also wir haben immer so an Wettbewerben teilgenommen, wie zum Beispiel der Sparkassenbandwettbewerb in Dortmund-Scharnhorst. Wir haben das auch regelmäßig gewonnen. Bis auf einmal, da haben wir nicht gewonnen, aber dann hat die Jurorin zwischen zwei Juroren hat dann uns doch als Gewinner announced, weil sie wollte, dass wir gewinnen.
Ja.
Und dann konnten die anderen beiden nichts mehr machen. Und das war der Gewinn, der dann dafür gesorgt hat, dass wir wieder mal eine Demoproduktion gewonnen haben. Aus dieser Demoproduktion dann heraus ist dann der Kontakt zu dem Produzenten entstanden, mit dem ich dann irgendwann über Young Dinay meinen ersten Erfolg mit If You Believe haben konnte.
Zufall oder Fügung?
Fügung.
Ja.
Ich würde sagen Fügung und natürlich auch das gute Zutun der jungen Dame, die damals dafür gesorgt hat, dass ich oder meine Band trotzdem gewonnen hat.
Schöne Grüße
an die anderen beiden dagegen gestimmt hatten.
Seid ihr noch in Kontakt?
Wer? Die andere Band und wir?
Beste Freunde.
Die Juroren, genau. Die waren aber auch ein bisschen boring, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir fanden uns auch selber schon, aber wie gesagt, wir haben ganz oft dann diese Wettbewerbe glücklicherweise gewinnen können, für uns entscheiden können und so. Und da kam aber dann nie was bei rum. Also das war immer so, das war dann dieses Demo. Und damals schickte man noch Demos zu Plattenfirmen. Die Plattenfirmen haben sich das dann nicht angehört.
Oh.
Naja, ich kenne ja noch so ein paar. Ich war ja dann irgendwann mal da. Und das war noch die Zeit von entweder Kassetten oder CDs. Und dann waren da 300 bis 1000 pro Tag kamen da Demos rein. Wer soll das alles hören? Und
aber wenn man
dann
die
hat man uns
verpackt
gesagt,
hat?
Dann waren wir bei so einem Workshop und da hat man uns dann gesagt, ja, dann müsst ihr das klug verpacken. Ah. Und haben wir dann irgendwann mal so, haben wir gesagt, dann machen wir die CD und dann packen wir die in so einen Burger. Und schreiben oben in so eine Burgerpackung und schreiben oben Junkfood drauf und so. Machen das dann irgendwie so, dass der Dings so. Und dann war aber der, glaube ich, der bei der Plattenfirma, dann hat das aufgemacht, der dachte, es wäre was zu essen drin. Und dann gesagt, die Arschlöcher, schreibe ich gar nicht mehr zu. Nein, aber es war dann, kam oft so Standardantworten und so. Wir hatten dann irgendwie überhaupt keine, nicht so richtig Chancen. Und ich habe im Nachhinein, verstehe ich warum, weil du gesagt hast, Tonträger, es gibt ein paar Aufnahmen und auf die bin ich auch immer noch stolz, weil ich meistens die Texte 5 Minuten vom Studio geschrieben habe. Aber schon live gespielt habe 20 Mal. Weil ich habe dann einfach Fantasie-Englisch. Die meisten konnten das eh nicht verstehen. Ich habe auf der Bühne gestanden und habe mir irgendwas ausgedacht. Also, in dem Punkt.
Run.
Ja. Immer so Weltverbesserer, Weltschmerz in die Stimme und so Eddie Vedder-mäßig und so. Und dann lief
schön
das.
Schön langgezogen. Wann wusstest du denn eigentlich, dass du davon irgendwann leben wirst oder dass das deine Profession wird?
Also ich wusste es in dem, also zu dem Zeitpunkt, ich hatte damals sehr viel Schulden. Mein Vater hat nicht rechtzeitig, meistens nie oder nie genug oder nicht oft genug Alimente gezahlt, obwohl er das hätte sollen. Und dann war ich oft im Verzug und musste dann Miete bezahlen und hatte Proberaum in Dortmund und so. Und wir haben dann auf der Straße gespielt, aber es hat dann auch nicht gereicht, um den Proberaum zu bezahlen. Also musste ich mir immer irgendwie so ein bisschen Geld irgendwie von der Bank, und die haben mir das auch immer gegeben, weil da war so eine nette Bankangestellte. Als die dann weg war, dann hatte ich dann irgendwie so viel Schulden und so. Und dann kam halt irgendwann nichts mehr aus dem Automaten raus. Und das war immer dieses Geräusch. Ich habe die Karte reingeschoben, habe die Augen zugemacht und habe dann, ich kannte schon das Geräusch, was es macht, wenn die Karte eingezogen wird oder wenn es anfängt zu flappen. Also Geldscheine gibt, so flapp, 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 flapp. Das ist das andere Geräusch. Aber wenn sie eingezogen wird, ist es ein böse Geräusch.
Kein
guter Sound.
Genau. Ich kenne das aus der Ausbildung aber auch noch. Sehr frustrierend, ja.
Sehr frustrierend. Und als ich das erste Mal dann, also es hat ja ewig gedauert, ich habe da gemacht und bis man dann auch endlich mal Geld verdient hat, ne? Also wirklich Geld verdient hat. Heißt, der Plattenvertrag, dann If You Believe lief schon 2 Jahre und dann kriegte ich erstmal meine ersten Auszahlungen so richtig. Und das war dann der Punkt, wo ich sofort meine Schulden bezahlt habe, weil ich das natürlich nicht ausstehen konnte, und dann die Bankkarte reingeschoben habe, dann wieder auf dieses Geräusch gewartet habe, dann kam das nicht und plötzlich war da ein Betrag auf dem Guthabenkonto, was ich noch nie hatte in meinem ganzen Leben. Und da habe ich gedacht, so, okay, das ist vielleicht habe ich mich doch richtig entschieden.
Hättest du noch eine Option gegeben für dich?
Oder? Nur Lehrer.
Ja.
Oder irgendwas, Top 40 Band.
Naja.
Ja, Lehrer. Und am Wochenende Top 40 Band.
Wahrscheinlich.
Das wäre es wahrscheinlich geworden.
Der coole Lehrer aus der Top 40
Band. Der coole Sport- und Deutschlehrer, der am Wochenende noch mit seiner Top 40 Band um den Christbaum tingelt. So.
Komischerweise leuchten deine Augen dabei.
Ich finde es schön,
Idee.
Weil das war für mich immer so ein rettender Gedanke. Ja. Wenn es jetzt wirklich gar nicht klar war, ich war ja schon Mitte 20, als bei mir richtig losging, habe schon 10 Jahre Musik gemacht, unerfolgreich. Und da war das für mich, natürlich war das so der letzte Strohhalm, so, ne, wo ich noch dachte, wenn das jetzt nicht klappt, dann muss ich echt irgendwas anderes mir überlegen. Und dann war immer diese Überlegung, ah ja gut, ich bin zwar nicht besonders geduldig, ich bin auch, wäre kein guter Lehrer geworden, aber ich wäre so ein cooler Lehrer, dem man das nicht böse nimmt.
Das reicht. Der bringt uns nichts bei, aber der ist echt cool.
Der ist echt cool. Ja. Und der kann Gitarre spielen und singt toll.
Genau.
Und der hat auch so wahrscheinlich so von den Schülerinnen.
Und da dürfen wir auch schon mal Wein trinken.
Bei Indiana Jones. Da kennt ihr das auch von Indiana Jones. Da hat so eine Schülerin, sitzt bei ihm in der Klasse und da steht so, love you. Hat sie sich auf die Augenlider geschrieben.
Zwinker, zwinker, zwinker.
Ja. Ich überlege gerade, ob ich eine Lehrerin von mir irgendwie.
Ich nicht,
gut
die
fand.
Waren keine einzige. Nee, ich hatte Glück. Ich habe mich nicht unsterblich in eine Lehrerin verlieben können, weil sie es nicht hergegeben haben. Ja. Das ist nicht böse gemeint, aber das war, glücklicherweise war das, weil ich bin so ein Typ. Ich hätte mich unsterblich verliebt in eine Lehrerin, wenn die so mein Typ gewesen
wäre. Wäre sie da gewesen?
Ja.
Aber sie war nicht da. Berufsschullehrer, das ist ja auch eine Möglichkeit.
Wie ist denn das? Du bist ja noch mit deinen Kumpels noch verbunden von früher?
Ja, mit einigen mehr, also so wie es halt immer ist, ne? Wir waren so eine Clique von 6 und mit einigen treffe ich mich noch alle Jubeljahre. Wir hatten eigentlich, bis bei mir dann so die Popstar-Karriere richtig losging, hatten wir noch jedes Jahr Weihnachten ein Treffen mit allen an einem Tisch, Restaurant. Und das hat sich dann irgendwann auch vor allen Dingen durch meine Schuld, weil ich dann nicht mehr konnte, also nicht immer da sein konnte, weil Weihnachten war ja dann nicht mehr, also wir haben ja oft bis an Weihnachten irgendwas zu tun gehabt und dann war Weihnachten Family. Aber ich bin noch mit denen, also sie sind mir auch nicht böse, wenn ich mich ein paar Jahre nicht melde und dann wieder melde. Dann ist es so, als wenn man mit 15 noch in die Häuser gezogen. Ja? Das ist super schön, ja.
Und gehst du zu Schultreffen, Abi-Treffen und solchen Geschichten?
Ich war noch bei keinem. Ich warte noch auf die richtige Jahreszahl, die da vorstehen muss, weil ich finde, so 15-jähriges Abi-Treffen ist so, ja gut, das war ja gestern. Aber so 40 Jahre Abi oder so, 50 ja. Jahre Abi, so wenn alle schon am Rollator und einige schon, dann.
Also ich nein, kann dir sagen, nein, es ich ist nicht das, so
das
schlimm.
Das Problem bei mir ist, dass ich zweimal sitzen geblieben und ich bin zweimal, hatte ich das Gefühl, ich gehöre eigentlich zu dieser Klasse und habe dann die Abi-Feiern alle mitgemacht. Und deshalb habe ich so ein Zugehörigkeitsgefühl zu so vielen und dann kann ich nicht zu allen Abi nachfeiern oder 25 Jahre. Ich würde aber hingehen, wenn es jetzt eins gäbe und wo jetzt draufstehen würde, jetzt haben wir auch schon 30 Jahre bald, wenn das jetzt dann, das wäre letztes Jahr gewesen.
Naja.
Oh shit, habe ich verpasst.
Alle warten auf dich.
Und deshalb ist es so ein bisschen schwierig. Aber ich finde den Gedanken eigentlich sehr schön.
Und jetzt kommt eine kleine Werbeunterbrechung, denn wir möchten euch natürlich auch gerne erzählen, womit wir unsere Vinyls abspielen. Nämlich mit einem Platinum SE Plattenspieler der Sonoro Audio GmbH. Sonoro steht seit über 15 Jahren für German Audio Design und vereint in seinen Produkten herausragenden Klang, anspruchsvolles Design und einfache Bedienbarkeit. Neben Plattenspielern umfasst das Sortiment von Sonoro All-in-One-Musiksysteme, Hi-Fi, Receiver, Lautsprecher und für den Einsatz im Außenbereich auch portable Design-Speaker. Erdacht, gestaltet, entwickelt und perfektioniert wird das Ganze in Deutschland. Denn jedes Sonoro-Produkt hat seinen Ursprung in der sogenannten Klangschmiede in Neuss am Niederrhein. Deutsche Ingenieurskunst gepaart mit zeitlosem Design. Geräte, die nicht nur atemberaubend klingen, sondern auch so aussehen. Und wer sich in der nächsten Zeit auf sonoro.com ein Stück German Audio Design in die eigenen vier Wände bestellen möchte, der sichert sich mit dem Code Vinyl und Wein zusammengeschrieben ein Jahr kostenlose Garantieverlängerung. Das Ganze könnt ihr aber auch nochmal in den Shownotes nachlesen. Das war die Werbung und weiter geht's mit Sascha.
Sascha,
ja,
du bist ein toller Gast.
Danke.
Aber ich muss dir eins gestehen, du bist nicht erste Wahl gewesen.
Das war mir klar.
Nö, ich bin da auch ganz offen. Also wir hatten Dick Grave eingeladen.
Ja, das höre ich öfter.
Also man sagt, du kennst ihn ja irgendwie. Aber
naja, ich kenne ihn, aber natürlich kenne ich ihn. Aber wir sind jetzt nicht beste Kumpels.
Kann man, glaube ich, auch nicht mit jemandem sein.
Weil er immer zuerst eingeladen wird, egal wohin. Mhm. Und dann überlegt man sich, ja gut, der sieht so ähnlich aus, dann nehmen wir halt Sascha.
Ja. Und der meldet sich ja auch immer nicht.
Der meldet sich nicht, weil er nicht muss.
Der Sascha,
der muss sich nicht mehr bemühen. Dem ist es entweder wurscht oder der ist halt Rock'n'Roller. Ich meine, der atmet Rock'n'Roll, ist in jeder Vene, der atmet er ein und aus. Der ist Rock'n'Roll, das ist dem wurscht.
Naja gut, aber trotzdem, ich meine, wir sind ja tolle Typen hier.
Ich werde es ihm weitergeben.
Trinkt er
dass
Wein?
Ich glaube nicht wirklich Wein, aber vielleicht. Man kann ja mal so einen Whisky-Abend machen.
Ja.
Oh. Und ich glaube, ich sage ihm mal, ich gebe es mal weiter. Also sollte er mich fragen, welchem Podcast in Deutschland kann ich gehen,
ja,
dann sage ich ihm Vinyl und Wein.
Aber ich würde sagen, wir spielen was von ihm.
Ja, wir spielen was von Dick Brave, wenn es unbedingt sein muss. So, und damit wir die Menschen noch mehr verwirren, spielen wir jetzt ein Lied, das eigentlich mal ursprünglich von Dick Brave war, dann irgendwann Avril Lavigne geklaut hat und dann Dick Brave sich wieder geholt hat.
What you yelling for? Lay back, it's been done before. And if you could only let it be, then you will see. I like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to me one-on-one. Then you become somebody else when everyone else watching your back. Like you can't relax, trying to be cool, but you look like a fool to me. Tell me why.
Ja, doch nicht so schlecht.
Ah, schon ein cooler Typ.
Doch nicht so schlecht. Also,
geiles Teil.
Ja, wenn man es wieder hört. Ich hab mal gelesen, das Album wurde in einer Woche aufgenommen.
Boah. Ja, entweder man kann es oder man kann es nicht.
Oder?
Ja.
Muss man schon. Respekt.
Ja.
Zieh den Hut.
das Album Dig This. In einem wunderschönen Orange.
Genau, der Bezug zum Wein, in dem Fall Rock'n'Roll Rosé, ne? Es ist ja so ein bisschen, ihr seid jetzt heute meine Versuchskaninchen. Es ist immer so einmal im Jahr, ich glaube, Roséwein generell ist, glaube ich, bei uns Sommeliers so ein Thema Lieb- und Streitfrage. Wenn wir in Südfrankreich am Strand liegen, saufen wir es alle sehr, sehr gerne eiskalt. Wenn wir im Restaurants verkaufen müssen, ist es manchmal so eine Religionsfrage, ne? Weil irgendwie vieles an Rosé halt einfach sehr industriell und marktfreundlich gemacht wird. Müssen wir nichts vormachen. Das hat auch seine Berechtigung, ist auch völlig legitim, aber man sucht ja immer so ein bisschen so einen Roséwein, wo du sagst, das können die Leute saufen, das macht ihnen Spaß, aber es macht auch mir Spaß, das zu verkaufen. Und da wir jetzt ja so langsam Richtung Frühling gleiten, muss ich mal wieder schauen, was ich bei mir auf die Karte packe. Deswegen probieren wir heute zusammen von Fento Wines, ein Weingut aus dem Douro, also in Portugal, so ein bisschen südlich vom Douro, bisschen Richtung Osten vom Beirada ins Landesinnere, ein bisschen höher gelegen auf knapp 550 Metern Rebsorte. Ist eine Cuvée aus Tintoretto, Jean und Touriga Nacional. Also alles autochtone Rebsorten. Ich zitiere hier mal den, der es verkauft, kein Mickey Maus Rosé. Und ich finde, das passt sehr, sehr gut. Ne? Das ist ein Rosé, der macht einfach richtig Spaß. Das hat auch so eine peppige, freche, kleine Attitüde. Und trotzdem ist es unglaublich saufig, frisch und funktioniert, glaube ich, einfach sehr, sehr gut.
Ja, der ist schick. Was mir gefällt, ist, dass der ein bisschen gehaltvoller ist, weil ich trinke schon auch gerne, gebe ich auch zu, im Sommer so französischen Provence-Rosé ja und so, ne? Alles so ein bisschen leichter, ein bisschen Tournivet, Schlabberwein, genau. So nachmittags, ne? Das ist so Mittagsanfangwein, so, ne?
Genau. Dann du musst es ja auch den ganzen Tag
saufen. So, du musst ja den ganzen Tag saufen können. Der hat dann 10,5 oder 11 oder so. Und der klingt nach ein bisschen mehr. Was mir ganz gut gefällt, dass er nicht, weil viele von den Rosés, die du genannt hast, natürlich gibt's auch Unterschiede, aber die machen immer so ein bisschen, sind am Ende immer dann doch, obwohl sie leicht sind, oft bitter.
Ja.
Ne? Die dann so ein bisschen, so der Abgang ist dann oft nicht befriedigend, vor allen Dingen, wenn man nicht 18 Eiswürfel reinkippt. Ja. So, ne? Und der hier macht hinten schön zu. Der ist, der macht schön geschmeidig, da ist ein bisschen, also fast schon Tacken süß. Also
du hast eine Extraktsüße
so
hinten raus, genau. Ich finde das ganz schön, du hast halt gerade...
Der hat so eine Mandarine, finde ich, so eine kleine...
Ja, voll Clementine, Mandarine-Nase, aber halt auch so ein bisschen dieses dunkle Obst, ne? Du hast fast so ein bisschen so, dieses fast so ganz leicht Pflaumige, was da so ein bisschen durchschießt, aber es ist alles sehr nuanciert.
Ja.
Das mit dem Bitteren, was du meinst, hat mit dem Pressen zu tun, mal ganz kleiner Funfact bei der Seite, du kannst ja den Most verschieden und variabel pressen und mehrere Pressungen vornehmen und wenn ich jetzt einen industriellen Wein mit 2 Millionen Flaschen im Jahr produziere, die pressen den Scheiß komplett durch. Das heißt, die ganzen Gerbstoffe aus Schale, Bitterstoff aus dem Kern werden halt mit extrahiert. Die kannst du hinterher wieder rausfiltern oder klären, etc. Oft wird es aber gar nicht groß gemacht. Deswegen hast du oft das Thema vorne frisch und ganz fein und hinten hast du so ein bitteres, kleines Closing.
Siehst du? Immer mitten in die Presse rein.
Jo.
Unser Plattenboy Lars, der hier den wunderbaren Sonoro bedient, unseren schönen neuen weißen Sonoro-Plattenspieler. Lars sagt, jetzt haben wir eine neue Platte auflegen.
Danke Lars. Wir haben eine Band, die ich toll fand auch. Die waren so ein bisschen außerhalb des, was man so einordnen konnte. Und das fand ich irgendwie gut. Das waren die Gorillas. Und wir hören jetzt Dirty Harry von den Gorillas.
Prosti.
Ja. Da bin ich wieder. Das ist dumm, wenn man zwischendurch am Telefon rumdaddelt. Das ist unverschämt. Ich habe
gar nicht gelesen,
dass man sagt, wenn man im Restaurant sitzt zum Beispiel und sein Handy auf dem Tisch hat.
Oh, das No-Go eigentlich. Ja.
Auch selbst umgedreht, also das ohne dass man nachher liest, man suggeriert dem Gegenüber, dass du nicht so sehr interessiert bist an ihnen, wie du eigentlich sein solltest. Oder was sie zumindest erwarten. Heute in der heutigen Zeit natürlich alles ein bisschen so. Aber ich glaube, bei so Dinosauriern, bei mir funktioniert das. Obwohl ich selber auch natürlich so ein Suchtlappen bin und denke so, ich oft viel zu oft mein Handy raushole, um was zu tun.
Ja, was?
Um zu gucken, ob ich eine WhatsApp habe, um zu gucken, ob ich eine Mail habe, um zu gucken, ob ich irgendwie irgendwer mir geschrieben hat, dem ich dann eh nicht zurückschreibe.
Wo ich eh nicht antworte, aber gut, dass ich weiß, dass er da ist.
Oder dann bei Insta hängen bleiben und so sich dumm scrollen.
Du holst dir keine Antworten dadurch, nur Aufgaben dadurch.
Irgendwie schon. Und
da muss ich auch noch dran denken.
Ja, zum Beispiel. Aber ich finde, also ich versuche es wirklich mittlerweile, ich muss mich da wieder ein bisschen runterfahren und so und versuche wirklich so ein bisschen das dann weg. Jetzt habe ich es gerade gemacht, weil ich muss natürlich gucken, was meine wir müssen ja immer so nebenher noch so Sachen machen und so, ne? Aber das macht man eigentlich nicht, wenn man hier zusammensitzt und eine nette Zeit hat.
Wie stehst du zum Thema Rotwein?
Ich mag Rotwein sehr gerne.
Ja.
Rotwein bin ich
du hast Shiraz Rioja so ein bisschen schon mal angesprochen.
Das war die erste Kennenlernphase war direkt gleich Bum Bum Babylon Shiraz. So, dann ging es ja, aber das ist ja schon die komplette dicke,
ja, klar,
das dicke Blut so, ne? Das
ist so,
ne?
Das ist so.
Und gut gefallen. Dann relativ viel Rioja.
Ja.
Dann so ein bisschen kleiner und immer die Franzosen ignoriert, ne? Die wo man eigentlich denkt, da muss man eigentlich anfangen. Weil mir das immer so ein bisschen, das kam mir, ich weiß auch nicht, das war nicht so meins. Immer mal wieder zwischendurch, mal wieder Burgunder oder Bordeaux probiert und so. Und vielleicht muss man auch eine gewisse, entweder man muss es gelernt haben oder man muss eine gewisse Reihe irgendwie das entwickeln und so. Und bei mir sind es jetzt mittlerweile fast ausschließlich Franzosen. Also natürlich noch ein paar Italiener, ein paar Pinot Noirs und so, ne? Die man Cabernet Sauvignon finde ich auch tolle aus Italien. Ist ja auch Standard eigentlich so, aber ja, da gibt es natürlich wie immer auch Unterschiede.
Ja.
Und da finde ich es toll, beim Cabernet Sauvignon zum Beispiel finde ich es toll, dass man auch Sachen findet, wo man nicht 100 Euro für zahlen muss und trotzdem einen tollen Genuss hat. So, ne?
Aber schön, dass du das mit dem Preis ansprichst, weil das ist die genau die richtige Überleitung. Ich bin auch seit Jahren schon, das mit dem Burgund und mit Frankreich generell, gebe ich dir völlig recht, mir hat mal ein sehr, sehr guter Weinkritiker gesagt, Pinot ist Champions League. Da fängst du nicht an. Das ist Pinot Burgund, da musst du dich reintrinken, reinarbeiten, das musst du auch verstehen, weil es ist wahrscheinlich die komplizierteste Weinbauregion der Welt. Es gibt einen Autor, der heißt Jasper Morrison, Inside Burgundy heißt das Buch, das sind so 650 Seiten in Ariel Black Größe 6 gedruckt wahrscheinlich, alles nur auf Englisch, komplett unverständliche Scheiße, es ist so kompliziert und es gibt Menschen, die wirklich viel von Wein verstehen und auch viel mehr als ich, die halt sagen, Burgund zu erlernen, das schafft eigentlich niemand. Und was ja aber so ein bisschen die Idee gerade vom Pinot aus dem Burgund ist, so diese Eleganz, dieses Finesse, so ein bisschen diese Saftigkeit, finde ich, hast du in dem Wein auch. Und das ist nämlich ein Wein, der ist aus Italien, aus dem Piemont, vom Weingut Molino. Marco Molino, sind drei Brüder, die das machen. Das ist ein Dolcetto d'Alba. Und Dolcetto d'Alba ist, glaube ich, eher sowas, was so in den 80er, 90er Jahren, glaube ich, so ein bisschen seine Zeit hatte. Ne? Also oft ein bisschen süßer, oft so richtig schön dieses Kirschbonbon, was du hier auch hast. Ich finde, es ist so ein Wein, der diese perfekte Laktik mit sich bringt. Ne? Das ist so richtig dieser Erdbeer, Kirschjoghurt. Ne? Es ist diese unglaublich kühle, strukturierte Saftigkeit am Gaumen, gepaart mit so einem gewisser Ätherik. Ne? Du hast fast so was, ein Pfeilchen, Minze, so ein bisschen dieses Violette, was da durchkommt. Und es ist halt ein Wein, der am Ende für die Endverbraucherinnen und Endverbraucher vielleicht 13, 14 Euro kostet auf dem Markt. Ne?
Ja.
Und das ist so ein Wein für mich, deswegen wollte ich es mal zeigen. Das ist jetzt der 22er Jahrgang. Das ist mit das Beste, was ich, glaube ich, seit Jahren an Dolcetto getrunken habe. Ich habe mir eine relativ große Menge für den Laden direkt gesichert, weil das gibt es bei mir offen.
Genau, die Standardfrage. Frage, die habt ihr wahrscheinlich schon öfter geklärt, ist ja, weil der ist jetzt auch ein bisschen angekühlt und der ist nicht Zimmertemperatur, zumindest nicht die Temperatur, die wir hier im Zimmer haben, wo wir T-Shirt tragen, sondern der ist ein bisschen angekühlt und ich bin mittlerweile, obwohl man natürlich immer dem Trugschluss unterlegen oder der einem immer erzählt wurde, Weine müssen mindestens Zimmertemperatur haben, dann ziehen und erstmal warm werden und blablabla, gibt's die und die. So, jetzt klär mich auf, weil ich habe jetzt die letzten, jetzt den hier auch und die letzten Burgunder, etwas leichteren, frischeren, die habe ich alle gekühlt, also angekühlt getrunken. Ja. Und das war ein viel tolleres Erlebnis, wenn die dann irgendwie im Mund warm werden und dann irgendwie den Geschmack entfalten.
Relativ simpel begründet. Wein gibt's ja nicht erst seit 10 Jahren. Wein gibt's ja schon seit ein paar hundert Jahren. Der Begriff Zimmertemperatur kommt eigentlich so aus dem Englischen, aus dem 18. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert hatte ein Zimmer keine 25 Grad wie heute. Da hatte ein Zimmer vielleicht 13, 14 Grad. Und ja, wir reden auch nicht von dem Zimmer, wo das herrschaftliche Publikum sitzt, nämlich am Kamin, sondern wir sitzen da, wo die Bediensteten sitzen. Und da hat es so 13 bis 15 Grad. Und daher kommt der Begriff Zimmertemperatur, weil da wird der Wein gelagert. Ja. Du musst bedenken, das Glas hat eine Temperatur, der Raum hat eine Temperatur, meine Hand hat eine Temperatur. Der Prozess, bis der Wein im Glas ist, sind schon mal 2,5 Grad Erwärmung für den Wein. Das heißt, aus der Kammer der Bediensteten hin zum Kamin sind wir dann vielleicht bei 15, 16 Grad. Und dann bist du, finde ich, in dem optimalen Trinkfenster von der Temperatur her. Nicht alles.
Wo würdest du einen Weißwein hinstellen?
Ich persönlich habe Weißwein bei 6, Rotwein bei 15 Grad gelagert.
Schon 6, ne? Das ist schon Kühlschrank.
Schon, ja,
ne?
Voll. Und dann denke ich mir, also, es ist ja, ich bin großer Freund davon, alles in die Karaffe zu geben.
Ja, weil irgendwann liest du auf in deinem Weinkühlschrank Bedienungsanleitung, steht dann 11 Grad oder 10 Grad oder so für einen Weißwein. So. Das ist mir dann zu
warm wird der von
selber. Der wird ja ganz schnell warm.
So,
ja.
Den Wein wieder kühler zu kriegen, das ist ja die Krux. Ja. Lieber habe ich einen 2 Grad zu kalt und dann schaue ich mir die Entwicklung an, weil das ist ja am Ende des Tages, wenn ich als Sommelier dir sage, du, Sascha, den Wein solltest du bei 16,3 Grad trinken, hat das ja nichts über deinen eigenen Geschmack auszusagen. Wenn du sagst, nö, ich finde den bei 17,4, finde ich den viel besser, dann sauf den doch bei 17,4.
Ja, aber ein bisschen Anleitung ist schon schön, genau, wenn man weiß, wo man vielleicht mal starten soll, damit man sich irgendwie dahin arbeiten kann, was einem selber gefällt. Und
dann würde ich sagen, das ist immer lieber ein bisschen kühler, lass ihn doch warm werden. Du hast es ja nicht eilig, sondern probierst ihn mal über die
aber
Temperatur.
Aber auch nicht jeden, ne? Du würdest jetzt nicht jeden Rotwein
wenn
bei 13, 14 Grad.
Thema Shiraz, Australien sind vielleicht auch 17, 18 Grad gar nicht verkehrt. Ja. Hat immer so ein bisschen die Idee dahinter, je mehr Alkohol der Wein hat, desto, also Kälte schluckt ja im Grunde Geschmack. So, ist ja genau mit Temperatur dasselbe. Und wenn wir jetzt sagen, wir lassen den Wein, der ein bisschen mehr Alkohol hat, vielleicht ein bisschen wärmer werden, dann ist es ein bisschen angenehmer, weil der Alkohol nicht so sperrig ist. Bei einem Wein wie dem, der irgendwie seine 12,5, 12 Alkohol hat, ist es schon gut, wenn er ein bisschen kühler ist.
Was ich finde, was ich festgestellt habe, ist aber so im Selbstexperiment, was ich vorhin gesagt habe, ist, dass man, wenn man einen kühleren Rotwein, also langsam trinkt und nicht runterkippt, wie nichts Gutes, sondern wirklich sagt, okay, ich habe hier eine gute Flasche Favelet oder irgendwas, genieße ich jetzt und so, ne? Dann nimmt man einen Sip und es fängt im Mund an, sich zu entfalten. Das finde ich dann geil. Den lässt man auch ein bisschen liegen an der Zunge, da kriegt er nochmal 2, 3 Grad auf schnell und so und dann macht es plötzlich so Bums. Das finde ich so geil.
Der hier hingegen ist natürlich ein bisschen gefährlich, weil das ist wirklich auch wieder so ein sehr süffiges Ding. Ich hörte eben abends bei diesem Wein, das ist natürlich für mich, ist es ein klassischer Mittagswein irgendwo in der Osteria. Ein Glas. Worauf gehen wir? Gehen wir wieder auf die
Musik.
Siehst du, wir gehen wieder auf den Plattenteller und wir hören. Coldplay?
Ja, wenn man gerade vom gekühlten Wein. Oh, wir machen so Fernsehüberleitungen, so eklige Fernsehüberleitungen.
Ja, wo wir gerade vom gekühlten Wein reden, reden wir jetzt über Coldplay.
Ne, FIFA La Vida.
Ho, na, Zwinker, Zwinker.
Ja. Habt ihr es gemerkt?
Viva la vida. Viva la vida von Coldplay. Ein toller Song. Es gibt wirklich kaum schlechte Songs von Coldplay. Ich finde die ersten Alben mit am besten, rein persönlich. Aber das war ein Song, den kommt man irgendwie nicht herum. Und wenn der dann läuft, dann denkt man so, oh krass, da passiert irgendwas. So, und deshalb allein schon das Intro und die Streicher und so, eine ganz tolle Themen und eine Mischung aus Klassik und Pop, irgendwie toll. I used to own.
Hast du Coldplay mal live gesehen?
Ich habe einmal Coldplay live gesehen und zwar nicht am Anfang ihrer Karriere, sondern da waren sie schon mit Viva La Vida unterwegs und mit dem unfassbar grandiosen, mit den Farbbändern im Stadion,
oh ja,
mit den Leuchtebändern geil. Und so, das waren die ersten, die das, also zumindest die es so groß gemacht haben, mit den Farbbällen, diese indische Dingsbums da und so, das war toll, das war eine geile Show, weil es war endlich mal wieder ein Konzert, wo natürlich auch es einen großen Aufbau, eine große Show und alles und so, aber es war nicht so zugedengelt mit LED-Leinwänden und so. Es hatte immer noch so irgendwie diesen rudimentären, wir sind eine Band und wir spielen hier live Charakter. Auch wenn das nicht 100% stimmt. Mhm. Aber dann gab es den riesen Steg, der dann vorne zu dem kleinen Steg, wo sie dann in der kleinen Combo gespielt haben für die Leute, die da hinten sitzen und so. Also es war toll. Ich habe es im Stadion gesehen, hier in Hamburg. Und dazu gibt es eine lustige Anekdote. Chris Martin, also unser Tourmanager, war an dem Tag auch der Tourmanager von Coldplay. Und wir sind da mit dem Taxi hingefahren. Mit Autos hingefahren, mit unseren Privatwagen hingefahren. Und dann war ja die Polizei, die hat das alles kontrolliert und so. Und vor uns im Taxi war Chris Martin. Und Chris Martin sagte, ich muss dahin, ich bin... So, und sie sagte so, ja, nee, kann ja jeder sagen. Pass auf, dann ist er mitten im Regen, ist er ausgestiegen mit seinem Rucksack, wutentbrannt irgendwie so Richtung Stadion gegangen und so, ne, und hat dann irgendwie die Vollkrise gekriegt und war wütend und so, zu Recht, wie ich finde. Aber die Polizisten so, no, so. Und im Auto dahinter, wir,
okay,
kurze Scheibe runter und so, hi, wir wollen da irgendwie Richtung VIP. Ach ja, natürlich. Hier, da sollen wir dich noch bringen. Brauchst du noch eine Eskorte? Chris Martin kam patschnass hinzu, weil er auch keinen Schirm hatte.
Ich dachte, ihr hättet ihn noch als Anhalter
mitgenommen. Weil er noch in Hamburg noch ein bisschen durch die Stadt, geht ja gerne durch die Stadt und so. Was ich gut finde, ich finde den tollen Typen, weil der versucht sich auch immer ein bisschen zu identifizieren. Die machen ja meistens rein-raus-Business so, ne? Kommen da von London. Aber er wollte noch unbedingt in Hamburg ein bisschen gucken und so und kam dann mit seinem Rucksack, sah aber auch ein bisschen aus wie Camper.
Ja. Im Mai bist du auch wieder unterwegs.
Mai bin ich unterwegs, ja. Ich habe ja eine Show erfunden. Eine Show, wo es um ganz bescheiden nur um mich geht.
Ach.
Um mich und mein Leben. Also andere machen Tribute und so, ich auch, aber ja, an mich selber. Weil ich so dankbar finde, dass ich das hingekriegt habe, so spät alles. Es ist eine Show, ist eine Revue. Es ist eine richtige Revue über mein Leben. Also quasi die live gespielte Biografie. Also es ist kein normales Sascha-Konzert, wo die Popsongs finden auch statt, aber eben anders. Und ich erzähle eben das, was ich vorhin auch erzählt habe, passt das auch gut zu der Sendung, finde ich, davon, wie ich die erste Platte auf den Plattenspieler gelegt habe. Das war Return to Sender. Dann spielen wir Return to Sender. Dann kommt Howard Carpendale. Ich mache eine kleine, süße, feine, die von ihm abgesegnete Parodie auf Howard Carpendale. Und so geht das so chronologisch dann durch mein Leben, durch meine Hits bis hin zu dem Song Lighthouse für meinen Sohn, der so quasi der krönende Abschluss ist und da begleitet von Tänzerinnen und Tänzern, große Band und viel, ganz viel Redeanteil. Ich rede auch ganz viel. Das sollte jetzt die Leute nicht abschrecken. Ne? Und ich komme so die Showtreppe runter. Das war schon immer mein Traum. Ich wollte das schon immer mal machen. Ich wollte seit 30 Jahren will ich diese Showtreppe runterkommen. So
im Smoking?
Im Smoking, natürlich, im Anzug Smoking und so und ich ziehe mich 7-mal um pro Show und so und mach so richtig den Confrancier meines eigenen
Lebens. Gläschen in der Hand?
Gläschen in der Hand.
16.05. Hamburg übrigens. Geht los am 14.05. und geht bis 26.05., wenn ich mal so frei sein darf, das zu announcen.
Ja, danke vielmals. Es waren leider verlegte Konzerte, weil ich mit einer Lungenentzündung letztes Jahr das nicht spielen konnte und wir konnten aber... sehr viele retten. Nicht alle, aber wir konnten sehr viele retten. Das ist ja immer so ein bisschen, und jetzt freue ich mich total drauf, weil ich bin wieder fit und kann es nicht erwarten, könnte morgen loslegen zu spielen und so. Und jetzt muss man noch bis Mai warten. Ist halt manchmal so, aber ich freue mich total drauf und es wird richtig schön. Vor allen Dingen hier in Hamburg und überall.
Ihr habt einen neuen Wein im Glas.
Ja, also wir kommen auf jeden Fall.
Also es ist je nach eurer Entscheidung der letzte oder vorletzte Wein des Abends. Ich habe jetzt nochmal was genommen, was eigentlich sehr, sehr klassisch ist. Du, Marc, hast gesagt Rioja, etc., also Garnacha als Rebsorte, Grenache. Wir haben auch einen Grenache im Glas, aber mal was ganz anderes, als man es kennt. Das ist aus Mentrida. Das Mentrida ist eine Region ganz in der Nähe von Madrid, also relativ zentral Spanien, relativ heiß, relativ trocken. Das ist ein kleines, unbekanntes Weingut. El Mentridano heißt der Wein. Das Weingut heißt auch Mentridano. Ist 2021er Jahrgang. Ist von der Idee halt schon ein sehr intensiver, sehr opulenter, kraftvoller Rotwein aus Spanien. Hat auch mit seinen 14,5 Volumen durchaus ein bisschen was an Alkohol. Aber, und jetzt sind wir wieder ein Thema, Alkohol stört ja nur dann, wenn du ihn merkst. Das ist ja immer so ein bisschen das Thema. Alkohol, ich finde, Alkohol ist ja als Geschmacksträger und als Mittel im Wein total gut und auch berechtigt. Also ohne das wäre der Rausch ja auch nicht so geil. Und Rausch ist ja was Wunderschönes. Aber wenn du halt sagst, du hast halt Weine mit einem sehr hohen Alkoholgehalt, die aber einfach nicht ordentlich gemacht sind, dann hast du halt den Alkohol wieder als Schädling, der dich wieder ausnockt und dir am nächsten Tag Kopfschmerzen macht. Und das ist so ein Wein für mich, wo ich sage, du hast schon diese Dichte und diese Fülle und du gehst auch voll in diese leichte Reifungsaromatik gerade in der Nase rein, aber es ist immer noch mit einem Trinkfluss verbunden.
Also wenn du mich jetzt blind gefragt hättest, wie viel Umdrehungen hat der, dann hätte ich was anderes gesagt.
Weniger, ne?
Mhm. Mhm. Der ist auch relativ hell, kommt aber in diesen Rostton schon rein, ne?
So leicht,
ne? Rostton, aber das ist...
Man ist auch leicht, ne? Ich finde, man hat in der Nase eine gewisse Animalität, ne? Es hat so eine gewisse wilde Struktur. Ist natürlich hier auch so ein bisschen dem Weinstil empfunden.
Also für einen Rioja, wenn du das jetzt vergleichst mit so anderen Standards, ich sage jetzt mal keine Namen.
Also ich glaube, das ist durchaus ein Nischenprodukt.
Die alle, ne? Immer so ein bisschen wie, als hätte man den jetzt nochmal drei Minuten im Kochtopf auf höchste
auf
Hitze.
Hochgekocht, ja. Also so, mit so ein bisschen eingelegten Rumpflaumen und so ein Scheiß. Ja.
Ich finde, das ist ein Sommerabend-Ding.
Das ist trotzdem für einen Abend, genau. Also ja. Ich glaube, mit dem Dolcetto, also mit dem Dolcetto stehen wir auf und mit dem gehen wir ins Bett im Sommer.
Sascha, was würdest du denn für einen Wein machen, wenn du Winzer wärst? Oder bist du mittlerweile Winzer und wir wissen es noch nicht?
Nee, das ist aber ein Traum, ne? Also natürlich ist das der Traum von jedem, der gerne Wein trinkt, dass er auch irgendwann mal seinen Wein machen kann, so wie er meint, wie er sein muss. Ich glaube, ich würde mich zuerst an einen Weißwein ranwagen. Ich habe mal einen Riesling getrunken, der von einem jungen Winzer aus Berlin gemacht wurde, der aber dann in die Pfalz gegangen ist und einen Riesling gemacht hat. Odinsthal heißt er.
Andreas Schumann. Klar, Andi, bester Mann.
Odinsthal war der erste, also natürlich Schneider und alles irgendwie so, ne, tolle Rieslinge hier und da und so, und aber das habe ich gedacht, den habe ich das erste Mal im Schneeweiß im Restaurant in Berlin getrunken und da haben die den empfohlen und haben gesagt so, hier, willst du mal einen Riesling? Ich dachte, ach, Riesling jetzt, I don't know, weiß ich nicht so, ne, aber dann haben die den, und das war eben der gemacht hat, das, was ich am Weißwein mag, ist mehr oder weniger die
eierlegende
Wollmilchsau, der so alles gemacht hat, was ich an Weißwein toll finde.
Aber
so, ne? So aufgehen, vorne erstmal so Hallo sagen, dann aufgehen und hinten butterweich runtergehen, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, da wäre überhaupt Säure drin. Und das fand ich irgendwie so toll an dem, und seitdem bin ich auf der Suche immer wieder nach solchen Weinen. Hab das dann auch beim Veltliner gefunden, hab das auf dem bei einem Suave, tatsächlich Suave in Italien, Massifitti heißt er, gefunden. Ganz toll auch. Und dann eben bei dem Odinsthal Riesling und auch bei so. Und sowas in der Art würde ich dann machen, wenn ich selber einen Weißwein machen würde. Also versuchen. Also.
Das finde ich aber sehr interessant. Du steigst dann halt auch direkt an der obersten Front.
Naja,
ne?
Gut, aber was?
Also finde ich halt sehr, sehr, finde ich sehr löblich. Also, weil ich finde,
das hat mich aber noch nie.
Und also, wo?
Sonst, wo soll ich denn anfangen?
Also sonst wird das ja auch
nichts. Was soll ich denn?
Nee, ich finde es super.
Sag andersrum. Was sollte ich als Einsteiger, wenn ich irgendwie so für einen Weißwein machen? Ich kann ja dann keinen.
Sie ist ja genauso, direkt auf die
Fresse. Blanchet machen.
Mach halt direkt was Gutes und dann mach lieber zwei, drei Jahrgänge schlecht, aber mit dem richtigen Ansatz. Weißt du, nur mit dem Anspruch. Ich will, also ich meine, das, was Andreas Schumann auf Odinsthal macht, das ist ja schon was ganz anderes. Ne? Das ist ja schon ein Mensch, der sehr, 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 sehr prägend ist, gerade für diese ganze biodynamische Bewegung in Deutschland. Und das ist schon, da bin ich beide, das sind halt Rieslinge, die sind halt anders, ne? Die haben einen ganz anderen Vibe.
Aber der ist halt nicht, was ich toll finde, also soweit ich es weiß, und korrigiere mich bitte, weil du kennst dich besser aus, ist er nicht in einer Winzerfamilie groß geworden.
Nee, Andreas
hat auch irgendwann
so
gesagt, ich liebe Wein und ich will jetzt einen geilen Wein machen.
Beispiel, ja.
Und ist losgezogen und hat angefangen, geilen Wein zu machen.
Jahren dazu gestoßen, hat das übernommen und das ist schon, Andreas ist ein toller Mensch, ich mag den sehr. Das ist immer einmal im Jahr, gibt es da mal so ein lustiges Treffen von diversen Sommeliers und Sommelieres. Das ist immer sehr, sehr lustig.
Und an dieser Stelle unterbrechen wir für unseren Musiktipp. Es gibt eine Neuveröffentlichung von Tina Turners Album What's Love
Got to Do With It. Das ist nämlich jetzt 30 Jahre her und dafür hat man eine wunderbare Sonderausgabe zusammengestellt, bestehend aus 4 CDs und einer DVD mit dem Originalalbum remastered und natürlich auch mit ganz vielen unveröffentlichten Tracks und Raritäten, darunter verschiedene Remixes und A Cappellas. Und auf 2 CDs gibt es Tinas Live-Show aus dem Blockbuster Pavilion von 1993, das dann auch auf der DVD zu sehen ist. Und da gibt es dann auch noch 3 besondere Musikvideos hinzu. Das ganze Boxset enthält außerdem ein Poster und ein 24-seitiges Booklet. Also, Tina Turners What's Love Got To Do With It wird 30 Jahre und das ist der Anlass für diese ganz besondere Sammlung, die ab 26. April verfügbar ist, aber jetzt schon vorbestellt werden kann. Den Vorbestellungslink findet ihr in den Shownotes.
Tom Hieres, das ist immer sehr, sehr lustig.
So, und dann komme jetzt ich dann demnächst auch dazu als Song-Melier.
Ich lade Song-Melier. Dich dann, ich lade dich mal so als Beikarten ein. Das kriegen wir schon
ein bisschen Musik dazu.
Sascha, das ist Aushilfe bei mir im Laden, aber der ist super weininteressiert.
Auch wenn du noch kein Winzer bist, bist du ein großartiger Showman, mein Lieber. Herzlichen Dank.
Und vielen Dank.
Wir hören vielen jetzt Dank. Auch noch was aus.
Greatest Showman. Unfassbar toll, weil ich... Erstmal denkt man, was ist, Musicalfilm. Ich bin jetzt nicht so ein Fan von Musicals und so. Ne? Und dann habe ich mir eine Doku angeguckt über diesen Film, bevor ich den Film geguckt habe. Und das war so grandios, weil ich Hugh Jackman toll finde. So, finde ich, ist ein toller Typ. Jetzt nicht ein guter Schauspieler, sondern den finde ich auch, den finde ich als Typ auch gut. Und da war dann klar, dieser Film ist nicht mal eben aus Hollywood entstanden. Und da hat nicht eine große Firma gesagt, wir machen jetzt diesen Film, sondern die haben sich das mehr oder weniger selber überlegt.
Ja.
Haben Investoren gefunden, die sind dann irgendwann ausgestiegen, dann waren die 7 Jahre blank, dann haben die Dings und haben wieder Leute reingeholt, haben das hingekriegt, durch eigene Arbeit und durch Hugh Jackman als Anchorman quasi, der gesagt hat, ich gebe nicht auf, dieser Film muss irgendwann das Licht der Welt erblicken. Und dann mit 2 der geilsten Songwriter der Welt irgendwie dazu bekommen, für ein Musical Songs zu schreiben, die eigentlich Popmusik machen. Und das war das Geile, weil die machen eigentlich Popmusik und haben dann gesagt, wie macht man denn Musical-Musik im Pop? So, und das zusammengenommen, und als ich das gesehen habe, wie die aus dem Flugzeug rausgearbeitet haben und noch irgendwelche Sachen, Nachtschichten und so, um dann rechtzeitig fertig zu werden, weil dann wurde es auf einmal eng. Dann kamen plötzlich Leute und sagten so, das ist aber ein toller Film, das scheint aber ganz toll zu werden. Nach 9 Jahren, glaube ich, ist der Film dann veröffentlicht worden. Und dann denke ich so, oh yeah, das mag ich. Das ist so eine Erfolgsgeschichte eines Erfolgsmenschen, der eigentlich das vielleicht nicht gebraucht hätte, um weiterhin Erfolg zu haben, der sich aber trotzdem so reingehängt hat und gesagt hat so, und ich möchte das mit diesen Leuten machen, mit denen ich das angefangen habe und mit denen bringe ich es zu Ende und Herzensprojekt. Cool. Toller Film, finde ich, toller Film und grandiose Musik und das ist ein Song, der geht unter die Haut, finde ich, ist This Is Me.
Wir sagen ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Und
Dankeschön.
Wir haben noch was Neues im Glas. Und das ist dann. Komm, wir stoßen mal an.
Cheers. Vielen Dank euch.
Vielen Dank. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Die Weine, die wir heute getrunken haben, könnt ihr alle im Onlineshop von Feinkost Käfer bestellen. Schaut mal vorbei in der Prinzregentenstraße in München oder bestellt online unter www.käfer-online.de. Und wir sagen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Folge von Vinyl und Wein. Wir haben uns sehr wohl gefühlt in dieser neuen Location.
Den Kiosk, eine wunderbare Weinbar, eine Bäckerei, ein Frühstückslokal in Hamburg in der Schanze. Schön, dass wir da sein durften.
Und wenn ihr in Hamburg oder Umgebung wohnt, schaut mal vorbei im Kiosk Hamburg. Ansonsten freut euch auf die nächste Episode von Vinyl und Wein. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn ihr vielleicht mal in die alten Episoden reinhört, uns bewertet, liked und Kommentare schickt. Seid beim nächsten Mal wieder dabei bei Vinyl und Wein. I am brave.